Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jedes Mal oder meistens, wenn wir hier eine Predigt hören, kommt diese Anrede, liebe Gemeinde. Diese Anrede, liebe Gemeinde, adelt sie. Die Gemeinde Gottes in dieser Welt ist nämlich von ihm selber auserwählt, vorherbestimmt. Das meint keine Qualität, nicht weil wir so toll gewesen wären oder weil wir so schön erlöst gucken können. Das ist nicht gemeint, dass diejenigen, die zur Gemeinde gehören, besser seien als andere. Es ist ein anderer Rechtsstand, in den Gott die Gemeinde gehoben hat. Paulus sagt mal, herausgerissen aus der diesseitigen Welt und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und dadurch, dass wir Bürger des neuen Reiches sind, gelten uns auch andere Regeln und andere Maßstäbe. Und die Gemeinde ist die Schar der Erlösten, die durch Jesus Christus Erlösung von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes und des Teufels erhalten haben. Und das soll uns neu zur Anbetung Gottes treiben. Wir haben heute schon so viel von Anbetung, von der Herrlichkeit Gottes gehört. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ja. Die Bibel ist voll des Lobes, der Anbetung dieses Gottes. Und wir wollen heute einmal mit einstimmen in diese Anbetung, in den Lobpreis Gottes. Und wir wollen das nicht programmatisch machen. Ich rede jetzt nicht von einem Worship-Service, sondern Anbetung muss aus dem Herzen heraus geschehen. Und es ist nicht heiliger, wenn wir 24 Stunden am Tag nonstop den Herrn anbeten, sondern Anbetung geschieht ganz praktisch, indem wir den Willen Gottes tun. Als Abraham von Gott den Auftrag bekam, geh in das Land, das ich dir zeigen will, da ging er los im Namen Gottes. Das war Anbetung. Er hat nicht da gesessen und gesagt, Gott, ich bete dich an, du bist heilig, ich hab dich lieb und blieb sitzen. Sondern er ging los und ehrte dadurch den Herrn. So einen Lobpreis Gottes haben wir heute als Predigttext vorgegeben und ich wage mit uns einmal im Ansatz in diesen Text einzusteigen, denn von der wahren Größe Gottes können wir nur ansatzweise etwas erahnen. Ich lese aus Epheser 1, Abvers 3. Da kann Paulus schreiben, gelobt sei Gott. Und dann sagt er, welchen Gott er meint. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Und hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. So, alles klar? Gut, dann setze ich mich wieder hin, wissen wir Bescheid. Ne? Etwas ganz Prägnantes, was in diesem Abschnitt uns doch ins Auge springt, sind diese Worte in ihm. Ja, ganz oft in ihm, in Christus. Paulus schreibt zu den Menschen, die in Christus sind, die zur Gemeinde gehören, zur Schar der Erlösten, wie er am Anfang aufführt. Hier wird Gott aufs Höchste gelobt. Haben Sie bemerkt, wofür? Was hat er da geschenkt, dass man ihn so lobt? Gesundheit? Ein langes Leben? Was hat er geschenkt? Lottogewinn? Ein volles Bankkonto, eine perfekte Familie? Was hat er gegeben? Wofür wird er gelobt? Da steht ein gewaltigen Segen aus dem Himmel. Ein gewaltigen Segen aus dem Himmel. Und dieser Segen besteht aus vier Elementen, so sagt Paulus. Erstens, er hat uns erwählt. Teilhaber des Segens Gottes sind die, die er sich erwählt hat. Er hat uns erwählt, so sagt er. Vers 4. Wir sind Erwählte Gottes. Jetzt müssen wir bedenken, nicht weil wir so toll gewesen sind, nicht, weil er so beeindruckt von mir war, boah, der Christian, der war schon ein toller Hecht, den brauche ich unbedingt in meinem Reich. So nicht. Nicht, weil ich besser gewesen wäre, nicht wegen meiner Frömmigkeit, sondern aus seiner großen Liebe. Bevor wir ihn überhaupt kannten, welch ein Geschenk. Im Weihnachtslied singen wir immer einen Satz und ich erzittere jedes Mal vor diesem Satz aus der Strophe. Sehet, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Wir ahnen nicht, was Gott uns mit Jesus gegeben hat. Wir können es nur im Ansatz irgendwie uns denken. Das zweite, Vers 7, wir sind Erlöste. Hier steht, dass er die Vergehungen vergibt, wenn wir in ihm sind, wenn wir zu ihm gehören, zur Schar der Gemeinde Gottes. Hier steht nicht, dass wir nicht mehr sündigen werden, aufgepasst, steht da nicht. Aber er hat uns von der Macht der Sünde befreit. Die Strafe für Sünde kann uns in ihm nicht mehr treffen. Jesus hat sie stellvertretend für uns getragen. Deshalb aufpassen, es geht um die, die in ihm sind. Für die gilt das. Das verderbliche, vernichtende der Sünde, das trifft uns nicht mehr. Was für ein Segen, Das ist Evangelium. Drittens, wir haben Erkenntnis erlangt, Vers 8. Durch den Heiligen Geist, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, haben wir Erkenntnis Gottes. Wer Gott ist. Und hier müssen wir jetzt mal einen Moment einhalten. Denn wo erkenne ich die Größe Gottes? In seinem Wort? Was ist sein Wort? Ja, wo habe ich sein Wort? So muss ich fragen. In der Bibel, ja, erstmal jetzt zunächst, ja. Da habe ich seine Wahrheit. Alles, was ich über Jesus, über Gott wissen kann und wissen soll, steht da geschrieben. Alles. Was da nicht drin steht, muss ich auch nicht wissen. Zum Heil reicht's allemal. Wie erkennen wir Gott? Durch das Lesen der Bibel. Richtig. Und der einzige richtige Weg, Aussagen über Gott zu finden und ihn erkennen zu können, ist Bibellesen. Dafür können wir nicht in den Wald gehen. Wie mir mal jemand sagte, wenn ich Gott begegnen will, gehe ich in den Wald, da erkenne ich ihn. Nicht in der Natur, nicht in den Menschen, wir finden ihn in seinem Wort. Sein Wort und Jesus sind eins. Warum betone ich das so? Heute wird auch in den evangelikalen Kreisen gesagt, ja, das Wort Gottes ist Jesus, nicht die Bibel. Jesus sei das Wort Gottes, nicht mehr die Bibel. Als würde Jesus dem Wort Gottes widersprechen. Jesus hat nur aus dem Wort zitiert. Er hat es erfüllt. Er hat ihm nicht widersprochen. In der Natur, im Wald, im Menschen, da finden wir höchstens Hinweise auf ihn, aber keine Erkenntnis, die Paulus hier meint. So, nun deutete ich ja schon an, nun gibt es aber auch Menschen, die lesen in der Bibel und haben ein anderes Zeugnis über Gott und sein Wort. Wie kommt das? Die lesen dieselbe, die gleiche Bibel, vielleicht auch dieselbe. Wenn ihm deine gibst, liest er dieselbe. Ja? Die lesen das Gleiche und haben eine völlig andere Erkenntnis. Wie kommt das? Luther hatte ja dem Volk die Bibel in der eigenen Sprache in die Hand gegeben. Es übersetzt, hier lest, in eurer Sprache. Sie sollten selber lesen und prüfen, ob das, was da die Kirche lehrte, auch tatsächlich so in der Bibel stand. Und dafür brauchen wir aber den Heiligen Geist. Und der zeigt uns, wer Jesus ist. Und jeder, der den Geist Gottes hat, versteht das Wort Gottes. Ohne dass man noch viel erklären muss. Jesus ist durchaus in der Lage, alleine klar und deutlich zu reden. War nicht zu dämlich, sich klar auszudrücken. Ich weiß gar nicht, was manchmal für ein Gefäß gemacht wird, zu meinen, man müsste das lang und breit erklären. Er redet klar und deutlich. Warum sage ich das? Heute meint man auch vermehrt in unseren Kreisen, man müsse den Leuten erst beibringen, wie man die Bibel zu verstehen hat. Ein sehr prägender Versuch, der jetzt auch in unsere Kreise Einzug hält, ist die Worthausbewegung. Vielleicht schon mal von gehört. Worthaus. Eine davon. Luther hatte dem Volk die Bibel in die Hand gegeben. Worthaus versucht es, den Evangelikalen wieder wegzunehmen und meint erst, die Grundlagen zum Verständnis erklären zu müssen. Indem man erstmal alle Erkenntnis bis heute auf Null setzt und sagt, wir fangen nochmal ganz neu an. Und dann anfängt, mit historisch-kritischem Denken zu erklären, was Gottes Wort sei und was nicht. Das führt nicht zur Anbetung Gottes. Dann können wir hier nicht mit einstimmen, wenn wir anfangen, das Wort Gottes an uns zu selektieren und sagen, das ist Gottes Wort und das ist es nicht. Und viele sind drauf reingefallen, bitte lasst euch nicht das Wort Gottes aus der Hand nehmen. Man hatte ja noch den Durchblick, als das so an den Unis blieb. Ne? Da hat man immer gesagt, naja, das betrifft uns ja nicht so wirklich, was die da so machen, diese Bibelkritik. Aber nun ist die durch Worthaus schon längst bei uns angekommen. Aber was wollen die denn auf Null setzen? Haben unsere Väter denn alles falsch erkannt? Beginnt heute eine neue Heilszeit der Offenbarung Gottes durch Worthaus? Wohl kaum. Erkenntnis kommt aus dem Geist Gottes, nicht aus menschlichen Erklärungen. Und das hat er uns geschenkt, ihn und seinen Plan zu erkennen. Gestern Abend kam noch spontan Besuch, der Michael Dennstedt ist euch ja bekannt, und so ein bisschen gesprochen und haben so über unsere Ausbildung gesprochen und wo wir uns weitergebildet haben und wo nicht. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass irgendwo, die treue Nachfolgerin Jesu, die vielleicht schon 50, 60, 70 Jahre mit Jesus lebt, oder der treue Nachfolger, der auch schon so lange mit ihm lebt, da sitzt und die Bibel liest, oft mehr versteht als wir Theologen. Warum? Durch den Gebrauch der Schrift geübte Sinne hat, den Willen Gottes zu erkennen. Der Geist Gottes schließt es auf. Was hat die an theologischen Grundlagen? Nichts. Die kann kein Griechisch, die kann kein Hebräisch, die kann kein Nichts. Aber der Geist Gottes leitet sie in alle Wahrheit. Worthaus, was willst du? Und dadurch erkennen wir auch viertens, wie er alles in seinen Heilsplan eingefügt hat. Da passiert nichts durch Zufall. Achtung, da passiert nichts durch Zufall. Das ist das Ende der Wissenschaft. Bei Gott passiert nichts durch Zufall, das ist ein Plan. Hier hat sie ausgedient, denn die Durchführung des Heilsplanes Gottes geschieht im Tod Jesu am Kreuz. Dadurch ist sie Gottes Feindschaft besiegt. Das Ziel ist, alles zusammenzufassen in der Ökumene, in Christus, alles zusammenzufassen. Es soll alles in Christus zusammengefasst werden, alles, was in den Himmeln ist und was auf Erden ist, in ihm. Es ist zu ihm hin und durch ihn geschaffen. Und der Heilsplan Gottes zielt darauf ab, das jetzt vollkommen wiederherzustellen. In durch den Sündenfall war es ja zerstört worden Und bei der Erfüllung der Zeiten wird es wiederhergestellt werden. Das erkennen wir doch hier in seinem Wort. So steht es doch da, klar und deutlich geschrieben. Paulus war doch nicht in der Lage, sich nicht klar auszudrücken. Im Gegenteil. Wer mal den Römerbrief mal rein literarisch liest, jedes Wort exakt an der Stelle, wo es hingehört. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert zu predigen, das Evangelium Gottes, das er durch seine heiligen Propheten zuvor und so weiter. Ja, exakt jedes Wort, wo es hin muss. Schon mal rein literarisch, klar und deutlich ausgedrückt. Was soll das in Frage gestellen? Entweder ich nehme Gott ernst oder er ist mein Hampelmann und darf dann, wenn ich am Bändchen ziehe, auch mal einen Finger heben. Hier ist von den drei Einigen die Rede, ist ja heute Trinitatis. Aber kann ich einen dreieinigen Gott erklären? Ich glaube, es gibt oder gab so ein paar Jahre zurück den Erklärbär für die Kinder, ne? So ein Erklärbär, der immer bestimmte Dinge erklärt hat. Aber auch der Erklärbär könnte keine Dreieinigkeit erklären. Nein, Gott gibt sich nicht in den Verstand des Menschen hinein. Das wäre fatal. Er bleibt der Geheimnisvolle. Aber was wir von ihm wissen können und sollen, hat er uns in seinem Wort gesagt. Und dabei wollen wir bleiben. Die Bibel ist Gottes Wort. Sie enthält es nicht nur, sie ist es. Jesus selber ist dieses Wort und von ihm zeugt die Schrift, von niemand anderem. Und Jesus hat nirgendwo an keiner Stelle das Wort Gottes in Frage gestellt. Und er würde heute der Bibelkritik die Frage stellen, was maßt ihr euch eigentlich an? Die Majestät Gottes Lügen zu schimpfen? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Hiob, sage es mir, bist du so klug? Herr, einmal habe ich geredet, ein zweites Mal will ich es nicht mehr tun. Er hat es nicht in Frage gestellt, sondern er sagt doch, wie es geschrieben steht, klar und deutlich. Und er hat gesagt, er ist nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es wird sogar nicht ein Jota des Gesetzes dahin fallen. Für ihn war das ganze Wort Gottes, nicht nur in Teilen, nicht nur was uns so passt das, okay, ja, aber das, nee, das passt nicht, das ist bestimmt nicht Wort Gottes. Das hat er so gar nicht gemeint, das war irgendwie nur anders gemeint. Das haben sich die Menschen ausgedacht, ja. Dann unterstellen wir Jesus Lügen. Nach Vers 8 hat er uns alle Gnade gegeben. Jetzt kommt es in Weisheit und Erkenntnis. Das überlesen wir immer, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Ja? Gnade gegeben in Weisheit und Erkenntnis. Hier liegt ein Schlüssel. Ihn zu erkennen in seinem Wort ist Gnade, nicht Methode. Gnade, nicht Methode. Er lässt sich nicht mit menschlichen Methoden erfassen. Wir erkennen ihn im Glauben durch Gnade, weil es uns der Geist Gottes aufzeigt. So geht es uns doch auch mit der Dreieinigkeit. Wir glauben ihm das. Oder hat einer von Ihnen hier Probleme damit, das zu glauben? Braucht ihr eine Erklärung für die Dreieinigkeit? Müsst ihr das mit dem Verstande fassen können? Oder lasst ihr euch von der Gnade Gottes schenken, es so zu nehmen, wie er sich uns offenbart? Ich muss doch nicht für alles einen Erklärbär haben. In ihm ist alles zusammengefasst. Es geht um Christus. Er allein ist das Ziel, das Zentrum der Geschichte, das Zentrum der Gegenwart und der Zukunft. Wir wollen einstimmen in diesen Lobpreis Gottes. Und ich möchte gern, dass wir diese Verse 7 bis zum Schluss, bis 14, einmal jetzt nochmal laut miteinander lesen, um es uns selber nochmal auch zuzusprechen und die Gewissheit zu stärken, Gott zur Ehre und uns zur Stärkung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und was auf Erden. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen, liebe geadelte Gemeinde.